Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Eine Arthrose im Hüftgelenk führt zu Schmerzen und Problemen bei verschiedenen Bewegungen und beim Gehen. Eine Hüftarthrose ist nicht heilbar, lässt sich aber gut behandeln. In vielen Fällen wird bei einem fortgeschrittenen Gelenkverschleiß ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Und über diese Möglichkeit spreche ich heute mit Dr. Dirk Aiwanger und Dr. Alexander Meyer vom Zentrum für Hüftchirurgie im Athos MVZ Wiesbaden. Herr Dr. Meyer, warum ist denn gerade die Hüfte so häufig vom Verschleiß betroffen und nicht etwa der Ellbogen?
Also prinzipiell ist es natürlich so, das erklärt sich relativ einfach. Ja. Die Gelenke an den unteren Extremitäten sind mehr belastet, ja, weil sie natürlich unser Körpergewicht tragen. Schulter, Ellenbogen, Handgelenke haben in aller Regel deutlich weniger Belastung. An der Hüfte kommen dann aber auch noch Fehlstellungen dazu, wie zum Beispiel die sogenannte Hüftdysplasie. Das ist also eine unzureichende Überdachung des Hüftkopfes durch eine zu kleine Pfanne. Oder auch das Gegenteil, eine sogenannte tiefe Hüfte. Das ist das, was wir eine Protrusion nennen, ja, wo der Kopf quasi gefangen ist in der Hüftpfanne. Und diese Patienten haben zum Beispiel eine sehr, sehr schlechte Beweglichkeit. Und dann kommen beim Hüftgelenk auch noch Durchblutungssituationen dazu, vor allem auch bei jüngeren Patienten. Das führt dann zu einer sogenannten Hüftkopfnekrose. Das heißt, der Knochen, also Hüftkopfknochen, stirbt ab. Und daraus entwickelt sich dann eine Arthrose. Und das führt auch zu dem Thema jüngere Patienten. Ja, wir haben viel junge Patienten, junge Frauen mit Dysplasien, ja, oder auch junge Männer, die zum Beispiel Voroperationen hatten nach dem sogenannten Hüftimpingement, die einfach mit Mitte 40 mit ihren Hüftgelenken nicht mehr zurechtkommen. Und die Implantate, die wir jetzt haben, erlauben uns eben auch, halt nicht wie vor 20 Jahren, auch solche jungen Patienten guten Gewissens mit einer Hüftprothese versorgen zu können.
Herr Dr. Aiwanger, man hört ja doch mal häufiger von verschiedenen Menschen, dass sie eine neue Hüfte bekommen haben. Ist das mittlerweile ein Routine-Eingriff?
Ich würde sagen, der Eingriff ist tatsächlich Routine und Routine kommt ja von routiniert. Das heißt, wenn man das häufig tut, würde ich sagen, dass das tatsächlich doch Routine-Eingriff nichts Schlechtes ist, sondern ja was Positives, weil das auch impliziert, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sehr klar und standardisiert und auch für den Patienten sehr positiv sind. Was ich glaube, was nicht Routine ist, ist tatsächlich die Vorbereitung zur Operation, das heißt das Kennenlernen des Patienten, das Untersuchen des Patienten und auch Hinterfragen der Risiken, die der einzelne Patient mitbringt zu einer Operation. Ich glaube, das bleibt für immer keine Routine, sondern das muss man abarbeiten und das ist relativ wichtig, weil wir ja auch viele ältere Patienten mit einem Hüftgelenk versorgen. Da ist es sicherlich sehr wichtig, dass man da sich Zeit lässt, zuhört und dann dem Patienten auch abklärt, welche Risiken bestehen hier tatsächlich.
Vielleicht können Sie noch mal erklären, Herr Dr. Meyer, was genau Sie beim Einsetzen eines neuen Hüftgelenks denn austauschen?
Also eine Arthrose, das ist beim Hüftgelenk natürlich genauso, die betrifft immer beide Gelenkanteile, sprich die Pfanne und den Hüftkopf. Und dementsprechend müssen wir einfach auch beide Teile erneuern. Nachdem wir den Hüftkopf ausgesägt haben, wird dann die Pfanne mit sogenannten Kugelfräsen schrittweise ausgefräst. Und die Pfanne, die ist in der Regel aus Titan, wird dann eingeschlagen. Das funktioniert gut ohne Zement, also dass wir Pfannen zementieren müssen, das ist eigentlich eine Rarität geworden. Und in diese Titanpfanne wird dann ein Inlay aus einem hochvernetzten Kunststoff eingelegt. Der Schaft, das ist also der sogenannte Oberschenkelknochen, wird dann mit Reibaalen schrittweise aufgeraspelt, bis sich die letzte Raspel dann stabil in diesem Knochen verklemmt. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu groß wird oder zu forsch rangeht. Dann kann man, wenn man Pech hat, auch das Knochenrohr mal sprengen. Das sollte natürlich nicht passieren. Und wenn die definitive Raspel dann gefunden ist, das kontrollieren wir während der OP auch durch ein fahrbares Röntgengerät, dann wird der Schaft eingebracht. Den kann man zementieren oder zementfrei einbringen. Und auf diesen Schaft wird dann noch ein Kopf aufgesetzt. Der ist in aller Regel aus Keramik. Und dann kugeln wir das Gelenk wieder ein. Und insgesamt besteht so ein künstliches Hüftgelenk, also aus vier Teilen.
Herr Dr. Aiwanger, Dr. Meyer hat es eben schon erwähnt, es gibt zementierte und zementfreie Hüftprothesen. Wovon hängt es denn ab, wie Sie diese im Knochen befestigen?
Ja, er hat es gesagt, genau, es gibt zementierte und zementfreie Hüftprothesen. Im Endeffekt müssen wir ja zwei Teile im Knochen verankern. Das sagt er, ist einmal im Beckenknochen. wo wir tatsächlich im Jahr, wenn es hochkommt, noch ein- oder zweimal eine zementierte Pfanne einbringen müssen, weil einfach die Knochensituation und auch die Tiefe der Pfanne ein zementfreies Vorgehen, wo man tatsächlich ein Verklemmen der Prothese erreichen will, nicht erreichen kann. Also es kommt an der Pfanne extrem selten nur noch vor und ist eine ganze Ausnahmesituation. Am Hüftschaft, das heißt im Oberschenkelknochen, kommt das schon häufiger mal vor, ist auch durch Studien belegt, dass die zementierte Versorgung ab einem Lebensalter von 75 immer gerechtfertigt ist, weil die Ergebnisse, was die Frühfunktionalität, aber auch die Langzeithaltbarkeit betrifft, genauso gut sind oder sogar besser. Das heißt, es hängt wirklich vom Alter und der Vitalität des Knochens ab. Da darf man jetzt nicht das Geschlecht vergessen. Der Frauenknochen ist ein tatsächlich hormonell bedingt schlechterer Knochen, gerade im höheren Lebensalter als beim Mann. Und deswegen ist es schon häufiger so, dass man sagen muss, ab 70, 75 Jahren kann man bei einer Frau an das Zementieren eines Hüftschaftes denken. Beim Mann muss man das in der Regel nicht. Das sind so die groben Muster, die wo wir uns da abspielen. Jetzt haben wir gerade gehört, wie so eine OP abläuft. Ich hatte vorhin nicht erwähnt, wie lange dauert so eine OP. Thema Routineeingriff, das sind in der Regel 60 Minuten. Wenn wir zementieren müssen, warten wir tatsächlich 10 Minuten auf das Aushärten des Zementes, sind wir also bei 70 Minuten.
Herr Dr. Meyer, gibt es denn eigentlich, wie für das Kniegelenk, auch an der Hüfte individuell angefertigte Prothesen?
Das haben wir tatsächlich. Das gibt's auch schon länger, die individuellen Hüftprothesen, als die individuellen Knieprothesen. Wann brauchen wir die? Das ist typischerweise bei schweren Fehlstellungen, wie zum Beispiel, wenn wir junge Frauen haben mit schweren Hüftdysplasien, mit einem sehr steilen Schenkelhals. Ja, wenn wir das versuchen, zum Beispiel mit einer normalen Prothese zu versorgen, dann kann es sein, dass man das Hüftgelenk sehr weit ausstellt. Das heißt, dann kommt zum Beispiel eine sehr große Spannung auf die Gesäßmuskulatur drauf. Das ist was, was die Patienten nicht kennen. Oder die haben so große Drehfehler im Oberschenkelknochen drin, dass man das einfach mit normalen Standardprothesen eigentlich nur unzureichend versorgen kann. Ja? Oder auch voroperierte Hüften. Wenn es zum Beispiel Umstellungen waren, bei schweren Hüftdysplasien im Kindes- oder Jugendalter. Das sind alles Sachen, wo man in aller Regel dann mit einer normalen Prothese einfach nicht mehr zurechtkommt. Ja. Oder auch zum Beispiel das Risiko von einem Knochenbruch ist deutlich erhöht bei solchen Situationen, weil ich dann eben Zwangskräfte zum Beispiel ausüben müsste auf den Knochen, um eine Standardprothese reinzukriegen.
Herr Dr. Aiwanger, wie belastend ist denn das Einsetzen von einer Hüftprothese? Also einmal bei jüngeren Menschen, aber auch bei älteren, die vielleicht nicht mehr so fit sind.
Ja, wir hatten ja vorhin von Routineeingriff gesprochen. Das heißt, wir können relativ klar vorher den Patienten auch mitteilen und wir wissen, wie lange dauert ein Eingriff, wie hoch wird voraussichtlich der Blutverlust sein. Das sind meistens so 300 Milliliter. Das ist relativ wenig bei 7 Liter Blut, die man in der Regel hat. Das heißt, der Blutverlust ist gering, die OP-Dauer ist gering, auch der Hautschnitt ist nicht mehr groß. Das heißt, die Belastung ist sicherlich in den letzten 20, 25 Jahren ganz erheblich zurückgegangen. Ich denke, einen großen Anteil hat aber auch die Narkoseführung dabei. Das heißt, wir sind sicherlich in Zusammenarbeit mit den Narkoseärzten viel, viel besser geworden, was die Narkosetiefe betrifft. Also das heißt, die sogenannte Vollnarkose, die immer noch so ein bisschen schlechten Ruf hat aufgrund des Volls, was davor steht, das klingt so ein bisschen bedrohlich, das ist nicht mehr so. Also bei uns werden die Patienten tatsächlich mit einem EEG überwacht, also mit Hirnstrommessungen überwacht und dadurch konnten wir 30% der Narkosemittel reduzieren. Das heißt, auch die Belastung für den Patienten ist auch dadurch erheblich runtergegangen, weil sie nach der Operation, wenn sie wach werden, sofort wieder fit und ansprechbar sind und auch früh dann mobilisiert werden. Das heißt, es ist alles sanfter geworden, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Patienten, für das da schon, wenn sie 85 Jahre alt sind und dann natürlich auch gewisse Organerkrankungen dabei haben, natürlich schon eine Belastung ist. Und deswegen muss man das mit den Patienten wie mit den Familien vorher besprechen und die individuellen Risikofaktoren immer abwägen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen, Herr Dr. Meyer? Also wie lange dauert es, bis man nach so einem Eingriff wieder auf die Beine kommt und hoffentlich normal gehen kann?
Also das Ganze funktioniert Gott sei Dank relativ schnell und unkompliziert. Ja, da gibt es auch so schöne neudeutsche Begriffe wie Rapid Recovery oder Enhanced Rehabilitation. Das heißt also eine zügige Mobilisierung, ja, Es gibt durchaus Kollegen und Kliniken, die die Patienten am OP-Tag noch zwingend hinstellen. Das halten wir eigentlich nicht für unbedingt erforderlich, weil sie dann doch ab und zu noch mal so ein bisschen müde sind oder auch etwas Schmerzen haben. Das heißt, bei uns ist es so, am ersten postoperativen Tag kommen die Physiotherapeuten, stellen die Patienten hin und dann muss man natürlich schon schauen, ist das ein 45-jähriger fitter Sportler oder ist es eine 85-jährige ältere Dame? Ja, da muss man dann schon unterscheiden. Was wir aber immer schaffen, ist, dass die Patienten, bevor sie die Klinik verlassen, ob sie jetzt eine ambulante oder eine stationäre Reha machen oder normale Physiotherapie, immer selbstständig Treppe steigen können. Ja, das heißt, bevor sie dann gehen, vierter oder fünfter Tag, laufen die auf der Treppe und sind dann somit so weit mobil, dass sie sich entweder zu Hause oder in der Reha dann adäquat bewegen können.
Herr Dr. Aiwanger, wie gut kommen denn die Betroffenen anschließend mit dem neuen Hüftgelenk klar? Also spüren sie nach der Ausheilung noch, dass dort ein künstliches Gelenk sitzt?
Also wir sehen unsere Patienten nach der Operation künstliches Hüftgelenk nach 3 Monaten. Das ist ein ganz gutes Zeitfenster, weil nach 3 Monaten dürfen die Patienten alles. Das heißt, es gibt schon auch eine gestaffelte Mobilisierung, haben wir gerade gehört, wie das so der erste, zweite Tag verläuft. Innerhalb der ersten 6 Wochen soll der Patient eigentlich frei laufen, das heißt ohne Gehstützen, darf auch schon leichte Sportausübungen tätigen und soll eigentlich weitestgehend schmerzfrei sein. Wenn wir sie nach 3 Monaten sehen, muss man sagen, sind ungefähr 8 von 10 Patienten frei laufend, treiben Sport und fragen eher, wann kann ich jetzt wieder Skifahren, Tennis spielen, Radfahren und diese Dinge auch draußen. Ne? Das ist dann eher die Frage. Und diese 8 von 10 Patienten, würde ich auch sagen, die haben zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon mehr oder minder vergessen, dass sie operiert sind. Das geht schon echt früh los. Das ist erstaunlich. Mich begeistert das ehrlich gesagt auch immer wieder, weil wir da schneller noch sind als bei anderen Gelenken. An der Hüfte funktioniert das extrem gut. Wir sehen sie dann immer noch nach einem Jahr. Und nach einem Jahr, muss man sagen, sind das sicherlich 90, eher 95% der Patienten, die eigentlich sagen, sie kommen jetzt nur wegen der Kontrolle, weil sie empfohlen wurde und würden gerne auch nochmal ein Röntgenbild machen lassen, was wir ihnen auch tun. Aber eigentlich denken sie nicht mehr dran und sind völlig frei in ihrer Entfaltung.
Dr. Meyer, es fragen sich natürlich trotzdem viele Menschen, lohnt sich so eine Operation für mich? Wie zufrieden sind denn Ihre Patientinnen und Patienten mit den künstlichen Hüftgelenken?
Das ist eine sehr, sehr dankbare Frage, die man sehr einfach beantworten kann. Die Patienten mit den künstlichen Hüftgelenken sind mit Abstand, also mit wirklich weitem Abstand, die zufriedensten, die wir in der operativen Orthopädie überhaupt haben. Kein anderes Verfahren kommt auch nur annähernd daran. Das heißt, eigentlich lohnt sich die OP immer, auch bei älteren Patienten. Und dazu gehören mittlerweile auch Patienten, die die 90 weit überschritten haben, dazu, ja, das wird immer mehr, naja, weil die Patienten halt auch einfach älter werden. Und wenn es jetzt keinen internistischen Grund gibt, wo man zum Beispiel sagen kann, die Narkose ist eher das Problem, dann empfehlen wir auch den älteren Patienten oder auch alten Patienten wirklich die Operation, weil wir halt auch wissen, das hält die Patienten mobil und damit auch eben gesünder, was das Herz-Kreislauf-System angeht.
Herr Dr. Aiwanger, Sie hatten ja vorhin auch jüngere Patienten erwähnt. Wie lange halten denn Hüftprothesen heutzutage? Und wie einfach oder schwierig wäre eine Wechsel-OP?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, werden wir aber jedes Mal in der Sprechstunde gefragt, wie lange halten die Prothesen? Das ist kein Joghurt, was schlecht wird. Das ist eine Prothese, die ist fest verankert im Knochen und die hält sehr lange. Wir können nur Zahlen tatsächlich aus den verschiedenen Studien nehmen und gucken, wie lange halten Patienten, bis sie operiert werden wieder an diesen Hüftgelenken. Und da gibt es Zahlen, die sind schon sehr gut. Da kann man klar sagen, nach 15 Jahren sind es noch zwischen 90 und 95% der Patienten, die mit dem Implantat noch nicht mehr nachoperiert worden sind. Und selbst nach 20 Jahren liegt die Zahl noch, soweit ich es jetzt weiß, zwischen 85 und 90%, also immer noch sehr hoch. Das sind aber alles Prothesen, die wurden operiert eben vor 15 oder 20 Jahren. Das heißt, die Ergebnisse, die wir da dem Patienten als die Wahrheit da präsentieren, hoffen wir natürlich, dass das heute noch besser ist, weil wir eigentlich, was die Implantate betrifft, die OP-Technik, besser geworden sind. Also daher lange Haltbarkeit ja, aber genau festlegen können wir uns da natürlich auch nicht. Zu den Wechseloperationen ist es so, dass wenn wir nur die mobilen Teile, dazu gehören nicht die im Knochen verankerten Teile aus Titan, da gehört also der Keramikkopf und das Kunststoff-Inlay zum Beispiel, von denen der Herr Dr. Meyer gesprochen hat. Wenn wir die wechseln müssen, dann ist das eine sehr überschaubare Operation. Wir müssen zwar ein dann lange einliegendes Kunstgelenk einmal wieder eröffnen, aber müssen nur die Teile tatsächlich entfernen, die in den Titanimplantaten stecken. Das geht relativ simpel, ist relativ schnell zu machen und ist ungefähr eine OP-Dauer auch von einer Stunde. Also das ist nichts Schwerwiegendes. Wenn natürlich dann irgendwann der Verschleiß doch sehr groß ist, was wir bei alten Implantaten zum Teil sehen, dann kommt es auch zu Knochenschwund um die Prothesenteile im Knochen. Und das kann dann schon mal problematischer sein. Und dann können Operationen natürlich auch länger sein. Und da muss man natürlich auch sagen, das sind dann schon Eingriffe, die können aufwendig sein, die müssen gut geplant sein. Und ja, die müssen wir auch zum Teil noch durchführen. Wir hoffen, dass das in Zukunft aber weniger wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Aiwanger und Herr Dr. Meyer, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.